Liebe Gemeinde, unsere Kirche hat für den November 2012 einen ganz erstaunlichen und herausfordernden Monatsspruch herausgesucht. Und ich empfinde ihn als ein Wort zur Lage. Und deshalb möchte ich über diesen Vers predigen und sein Umfeld. 2. Korinther 6, 16. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Klar war zumindest zu biblischen Zeiten für jeden Menschen, der Tempel ist kein normales Haus, sondern ein ganz besonderes, heiliges Gebäude. Heilig heißt ganz anders als alles andere, weil es zu Gott gehört. Der Tempel in Jerusalem war so heilig, dass ihn kein gewöhnlicher Mensch betreten durfte. Nur die Priester hatten Zugang zum Heiligtum. Und ins Allerheiligste, wo Gott wohnte, durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr am großen Versöhnungstag. Priester und Hohepriester mussten sich intensiv auf ihre Dienste vorbereiten, mussten sich reinigen, mussten genau nach Gottes Wort verfahren, wenn sie im Heiligtum oder gar im Allerheiligsten ihre Aufgaben erfüllen sollten. Sie wären sonst unter Umständen gestorben daran. Die normalen Gläubigen durften nur den Vorhof betreten, draußen vor dem Tempel, und das auch nur, wenn sie rein waren. Und so versammelten sich die Gläubigen um die Gegenwart Gottes. Und das war das Höchste, was sie erleben konnten. Selbst im Vorhof, Gott ist da. Wir dürfen in seiner Nähe sein. Was für ein Höhepunkt, als Pilger zum Tempel ziehen zu dürfen, zum bedeutungsvollsten Ort dieser Erde. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, bekennt der Psalmbeter. Heute ist Juden der Zutritt zum Tempelberg verboten. Die Moslems, die dort zurzeit das Sagen haben, lassen sie nicht rauf. Aber auch untereinander wird ganz kontrovers diskutiert, wäre es von Gott her denn erlaubt, dass wir jetzt auf den Tempelberg gehen? Und die meisten orthodoxen Juden sagen, nein, wir dürfen nur unterhalb des Berges bis zur äußersten Westmauer gehen, manche sagen Klagemauer, um Gott nahe zu sein. Oben könnten wir aus Versehen den Boden betreten, wo das Heiligtum war oder gar das Allerheiligste. Hier stand der Tempel des heiligen Gottes, hier darf kein normaler Gläubiger, normaler Mensch hinkommen. Tempel des lebendigen Gottes, kein gewöhnliches Gebäude für jeden begehbar, sondern heilig, ganz anders als alles andere, nur Gott zur Verfügung. Und jetzt schreibt Paulus hier, es geht nicht um ein Gebäude, es geht um Gemeinde. Dort ist Gott gegenwärtig. Die Gemeinde, Tempel des lebendigen Gottes. Wir, Tempel des lebendigen Gottes. Gottes Wohnstätte. Heilig. Ganz anders als alles andere. Nur Gott zur Verfügung. Menschen, die zu Jesus gehören und deshalb zusammengehören, Das ist etwas Einmaliges, ganz Besonderes. Das kann man nicht mit anderen Vereinigungen oder Menschengruppen vergleichen, so wenig man den Tempel mit anderen Häusern vergleichen kann. Tempel des lebendigen Gottes. Das ist gewaltig für den, der es kennt. Das ist das Höchste. Einen bedeutenderen Ort kann es nicht geben. Technik lässt grüßen. Also, Tempel des lebendigen Gottes, eine ganz erstaunliche Aussage. Und eine große Herausforderung. Eine große Herausforderung, es fordert nämlich heraus aus allem, was nicht zu Gott passt. Und genau das ist der Textzusammenhang. 2. Korinther 6. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial, dem Teufel? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Welche Übereinstimmung hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, umhergehen und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. So wie der Tempel sich von allen anderen Gebäuden unterscheidet, so unterscheiden sich die Gläubigen von Ungläubigen, so unterscheidet sich Gemeinde von allen anderen Menschengruppen. Das sagt Paulus jedenfalls hier. Unterscheiden heißt, ich sehe, was nicht zusammenpasst und zusammengehört. Unterscheiden heißt sortieren und trennen. Und das fängt gleich mit dem ersten Satz an. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das klingt für uns zunächst sehr altbacken und fremd und weit weg. Seid nicht mit Ungläubigen fremdartig zusammengejocht, steht da ganz wörtlich. Und ein neutestamentliches griechisch-englisches Wörterbuch übersetzt zutreffend: be mismated, falsch verheiratet sein, mit dem falschen Ehepartner verheiratet sein. Und das ist tatsächlich die erste Bedeutung. Unsere Bibeln scheuen sich allerdings, das so wiederzugeben. Zusammengejocht, das hängt mit dem Wort zusammen, das Jesus verwendet, als er sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und bei zusammengefügt steht zusammengejocht, was Gott zusammengejocht hat, was Gott zusammengespannt hat. Es gibt oder sollte keine intensivere Gemeinschaft geben als die Ehe. Da sollte eben auch das Innerste übereinstimmen, der Glaube. Und deshalb warnt die Bibel im Alten wie im Neuen Testament vor der Ehe zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Ein Gläubiger und ein Ungläubiger können nicht zusammen in dieselbe Richtung gehen, ins Reich Gottes gehen. Und so steht dann auch ganz allgemein die Frage bei diesem Vers: vor welchen Karren lässt du dich spannen? Für welche Ziele lässt du dich einspannen? Und welche Ziele verfolgst du mit wem? Passt das zusammen? Passt das mit Gott zusammen? Ein Tempel und ein gewöhnliches Wohnhaus unterscheiden sich voneinander. Die lassen sich nicht zusammen so in ein Gebäude bauen. Die passen nicht zusammen, sagt die Bibel. Gläubige unterscheiden sich von Ungläubigen. Die Gemeinde unterscheidet sich von der Gesellschaft, wenn Gläubige und Gemeinde nach der Bibel leben. Die Gemeinde, wir, Tempel des lebendigen Gottes, heilig, anders als alles andere, weil es Gott gehört. Wie ist es damit heute bestellt? Es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass sich Christen in ihrem Lebensstil inzwischen nicht mehr von den Nichtchristen unterscheiden. Und Kirche gleicht sich immer mehr der Welt und der Gesellschaft an. Wenn die Welt etwas für richtig hält, stimmen die Kirchen und Christen natürlich etwas verzögert, aber mit großer Regelmäßigkeit zu und übernehmen nach und nach, was die Welt vorgibt. Die heimliche und eigentliche Losung der Kirche lautet heute: Wir auch, wir auch. Egal, was die Bibel zu bestimmten Themen sagt, Theologen haben schließlich studiert, wie man sie umdeuten kann. Wir sagen auch, was alle sagen. Und wir machen mit, was alle machen. Was immer die UNO oder die EU oder die Gesellschaft meinen und beschließen, auch auf ethischem Gebiet, Kirche macht mit und setzt das in ihren Reihen durch, nach und nach. Und so hechelt man mit hängender Zunge dem Zeitgeist hinterher und meint, so Menschen gewinnen zu können. Kann man vielleicht, die Frage ist nur, wofür. Und wer sich querstellt, wird als Quertreiber empfunden und behandelt. Er wird an den Medienpranger gestellt. Er wird als Fundamentalist abgestempelt. Ihm werden kirchliche Räume und Dienste verweigert, wie einem Jugendwart im Kirchenbezirk Marienberg und wie Dr. Theo Lehmann. Zur Not wird er entlassen. Und das alles auch in dem einzigen Bundesland, das noch den Bußtag hat und pflegt. Die ersten Christen zeichneten sich dadurch aus, dass sie sich kreuz und quer zum Zeitgeist stellten und anders lebten als alle anderen. Passt euch nicht dieser Welt an, sagt die Bibel immer wieder. Ich könnte jetzt eine ganze Latte nennen an Bibelstellen. Und etwas Ähnliches wie in 2. Korinther 6 steht übrigens in 1. Korinther 6. Auch wieder vom Tempel die Rede. Interessant. Flieht die Unzucht, die Hurerei. Das heißt auf Deutsch, haltet und sorgt für den größtmöglichen Abstand von jeder sexuellen Gemeinschaft außerhalb einer legitimen Ehe zwischen Mann und Frau. Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes, schreibt Paulus weiter. Wer aber Unzucht, Hurerei treibt, sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, heilig. Paulus fordert einen Lebensstil und fordert Entscheidungen von Christen, die sich radikal von dem unterscheiden, was Ungläubige für richtig und normal halten. Und so ruft er auf, wir haben es gehört, zur Heiligung und sogar zur Absonderung, darf man gar nicht sagen, damit Gott unter seinem Volk wie im Tempel wohnen und gegenwärtig sein kann. Heute wird weithin das Gegenteil verkündigt und praktiziert. Und wir passen uns dem Lebensstil der Welt und den Richtlinien weltlicher Organisationen an. Und man stellt und schreibt sogar kirchenamtlich gesetzlich fest, was die Bibel eindeutig und immer Sünde nennt, ist heute nicht mehr Sünde, wenn sich alle einig sind. Welche Folgen hat das nun, wenn sich Christen nicht mehr von Nichtchristen unterscheiden, sondern leben wie sie? Es ist ganz einfach. Es hat dieselben Folgen, wie wenn der Tempel zu einem gewöhnlichen Haus gemacht wird und entweiht wird. Er mag äußerlich noch wie ein Tempel aussehen. Er mag sogar seinen frommen Betrieb noch aufrechterhalten. Aber das Eigentliche, das heißt Gottes Gegenwart, ist weg und fehlt. Gemeinde als Tempel des lebendigen Gottes. Das Volk Gottes der Bibel versammelte sich um die Gegenwart Gottes. Nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen. Wenn die Gläubigen zusammenkommen, wird Gottes Tempel errichtet. Wenn sie auseinandergehen, wird der Tempel sozusagen wieder in die Einzelteile zerlegt, bis zur nächsten Versammlung, wo er wieder errichtet wird. So sieht es das Neue Testament. Die Gläubigen kamen zusammen, um in Gottes Gegenwart zu sein. Und die war wahrnehmbar. Die hat sich ausgewirkt. Die wurde erlebt. Wenn wir jetzt Zeit für eine Bibelarbeit hätten, könnte ich das Stelle um Stelle zeigen, im Neuen Testament auch. Das Volk Gottes versammelte sich um die Gegenwart Gottes. Und wir versammeln uns heute um eine Predigt. Das ist etwas anderes. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, schreibt Paulus. Lebendig. Wo Leben ist, rührt sich etwas, da bewegt sich etwas, da erfährt man etwas, da erlebt man etwas, buchstäblich. Lebende nehmen einander wahr. Die nehmen auch Kontakt zueinander auf. Die wissen, wann sie da sind, wann sie zusammen sind und wann nicht. Das können die unterscheiden. Frage: Kennen wir die Gegenwart des lebendigen Gottes? Merken wir, wenn Gott da ist, zum Beispiel in einem Gottesdienst, wenn die Gemeinde zusammen ist? Und merken wir, wenn die Gegenwart Gottes fehlt? Vermissen wir dann etwas? Oder ist es nicht vielmehr so, wir haben unsere Gottesdienste und das Kirchgemeindeleben so gut organisiert und geordnet, dass alles funktioniert, auch wenn Gott nicht da ist? Und die wenigsten stören sich daran. Kommen wir zusammen, um in Gottes Gegenwart zu sein, um Gottes Gegenwart zu erleben. Und erleben wir sie, wenn wir zusammenkommen. Ich rede jetzt nicht von der allgemeinen Gegenwart Gottes. Natürlich ist Gott überall, auch im Wald und in der Wüste. Aber es gibt so etwas wie die manifeste Gegenwart Gottes, wo sein Geist wirkt, wo Gott redet, wo er handelt, wo seine Liebe, wo seine Heiligkeit gegenwärtig ist. Und wessen Geist lebendig ist, dessen Geist nimmt das auch wahr. Das ist so kostbar. Es gibt nichts Größeres, wer es kennt. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Und ehrlich gesagt habe ich diese lebendige Gegenwart Gottes im Wald und in der Wüste schon viel intensiver erlebt als in vielen Gottesdiensten. Wie kommt es wohl? Gemeinde, wir, der Tempel des lebendigen Gottes, Stätte der Gegenwart Gottes, wo Gott wohnt, wo Gott sich bewegt, wo wir die Annahme als Söhne und Töchter Gottes und Gott als liebenden Vater erleben, das macht Gemeinde nach der Bibel aus. So steht's hier. Könnte es sein, dass wir da doch etwas verloren haben? Und wenn ja, woran könnte das liegen? Zum Beispiel daran, dass in der Bibel Gottes Verheißungen an Voraussetzungen und Konsequenzen gebunden sind. Wir können nicht Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen und die Ansprüche, die Gott stellt, verwerfen. Gott ist heilig, anders als alle anderen, als alles andere. Und er wohnt unter Heiligen, die ganz anders sind als alle anderen. Damit meine ich jetzt nicht komisch. Sondern er selber heiligt uns, er macht uns zu dem, was vor ihm bestehen kann. Wenn wir ihm vertrauen und uns ihm anvertrauen. Ich rede jetzt keinen frommen Leistungsdruck das Wort, du musst, du musst, du musst. Das ist nicht gemeint. Gott überfordert uns nicht, niemals. Er tut immer selber das Entscheidende in uns, wenn er darf. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass er unser Leben in die Hand nimmt, dann macht er schon, was da werden soll. Keine Angst. Er tut immer das Entscheidende, nicht wir, wenn wir Ja sagen. Und trotzdem, die Verheißung der Gegenwart Gottes gilt in der Bibel dem Tempel. Sie galt dem Tempel in Jerusalem und nicht jedem beliebigen Wohnhaus. Und sie gilt der Gemeinde, die der Tempel Gottes ist und nicht einer Gesellschaft, die ohne Gott oder gegen Gottes Willen lebt. Und nur noch ganz kurz, man könnte das noch vertiefen. Was macht denn einen Tempel zum Tempel? Kann man ja mal fragen. Das erste, der Tempel wurde nach den Vorschriften Gottes gebaut. Die stehen in der Bibel alle drin. Nicht nach menschlichen Einfällen. Mein Haus kann ich nach meinem Einfall bauen, Gottes Tempel nicht. Ebenso müsste Gemeinde nach dem Wort Gottes gebaut werden, nicht nach menschlichem Gutdünken. Da könnten wir zum Beispiel entdecken, dass Gemeinde im Neuen Testament immer von innen nach außen wächst und gebaut wird. Immer von innen nach außen. Die großen Kirchen machen es heute genau umgekehrt. Sie bauen von außen nach innen und erwarten dann, dass Gott mitmacht. Oder Sie können lesen, dass in den Tempel bestimmte Dinge hineingehören und bestimmte Dinge hinausgehören. Und dasselbe gilt für die Gemeinde im Neuen Testament. Lesen Sie mal und vergleichen Sie mit heute. Ein zweiter Punkt, der Tempel wurde Gott geweiht, also Gott zur Verfügung gestellt. Gott sucht Menschen, die sich ihm weihen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Sie bilden den Tempel des lebendigen Gottes. Also gelebte Hingabe macht Gemeinde zum Tempel des lebendigen Gottes. Nicht frommes Publikum, das unterhalten werden will. Noch ein Punkt, der Tempel wurde gereinigt. Am Anfang grundsätzlich und dann immer wieder. Ist auch wieder genau vorgeschrieben. Auch die Gläubigen, wir brauchen das. So wie wir unseren Körper sauber halten und ihn immer wieder reinigen. Und ich nehme an, Sie machen das wie ich. Manchmal geht das ganz kurz und schnell, Katzenwäsche. Und manchmal lang und gründlich die Dusche oder die Badewanne. Und genauso brauchen wir das für unsere Seele und für unseren Geist, ganz genauso. Buße tun, sagt die Lutherbibel. Und damit sind wir beim Bußtag. Besinnen, umdenken, Sünde bekennen, Vergebung erfahren, damit das Blut von Jesus uns von jeder Sünde reinigen kann. Er tut es gerne. Er tut es gerne. Welchen Weg gehen wir? Luthers erste These lautete, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubige Buße sein soll. Das heißt, das ganze Leben ein Weg hin zu Gott. Und da immer wieder auch Kurskorrektur, wenn es nötig ist, und immer wieder Neuausrichtung auf Gott. Sind wir noch auf diesem Weg? Sind wir noch auf dem Weg zum Ziel? Erreichen wir es, wenn wir hier weitergehen? Und wenn nicht, dann Umkehr, Kurve kriegen. Und übrigens, wer einen Weg geht, der lässt auch etwas hinter sich. Der verlässt immer etwas. Er trennt sich von bisherigen. Genau dazu fordert Paulus hier auf. Genau dazu. Gemeinde, nicht Wohlfühlgemeinschaft, wo sich alle einig sind, weil man die biblische Wahrheit ausklammert oder relativiert und uminterpretiert, sondern Umkehrgemeinschaft, die die Einheit mit Gott sucht, und das macht sie dann untereinander eins. Dort wohnt Gott, dort wandelt Gott, wie es hier steht, da bewegt sich Gott, dort redet Gott, dort handelt Gott. Wo Gott da ist, und ich sag mal, wo Gott sich wohlfühlen kann und wohlfühlt, dort ist eine ganz einmalige Atmosphäre, schon ein Stück Himmel. Da ist Gemeinde Tempel des lebendigen Gottes. Sie versammelt sich in der Gegenwart Gottes. Es gibt nichts Anziehenderes und übrigens auch nichts Abstoßenderes. Denn Sünde kann sich dort nicht halten. Entweder geschieht dann Abkehr von Gott und jemand rennt raus, weil er es nicht aushalten kann. Ich habe solche Dinge schon erlebt. Oder er kehrt um zu Gott. Und dann ist die Freude riesig im Himmel und bei ihm selber auch. Bußtag, Bußtag. Es kann, jedenfalls in Gottes Gemeinde, nicht um einen Gesprächsprozess mit dem Ziel gegenseitiger Anerkennung gehen, weil es ja alle ernst meinen, egal was sie glauben oder praktizieren. Sondern es kann dort nur um einen Umkehrprozess gehen mit dem Ziel der Anerkennung Gottes und seines Wortes und seiner Richtlinien. Gott rechtfertigt nur den Sünder, niemals die Sünde. Wir verwechseln das heute oft. Und nur so kann Gemeinde ein Tempel des lebendigen Gottes sein. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Ich finde, das ist ein ganz erstaunliches und sehr herausforderndes Wort. Man muss heute wohl ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Sind wir wirklich der Tempel des lebendigen Gottes? Buße, Umkehr und wirkliche Erneuerung könnte hinter diesen Satz wieder ein Ausrufezeichen setzen. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.